ARD Sounds.
Sprechen wir über Mord. Die Doppelgängerin. Der Tod lauert auf Instagram. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sprechen wir über Mord. Und hallo, Mr. Strafrecht, Thomas Fischer.
Da staunen Sie, oder?
Jupp.
Das war mein Doppelgänger, Georg Brandl. Hallo, Herr Fischer.
Hallo, Herr Brandl.
Schmidt, mein Name. Es ist so eine Sache mit den Doppelgängern, oder? Manchmal lässt man sich schneller täuschen, als man denkt. Ich verzichte auf langatmige Anspielungen an meine verehrten ersten 40 Folgen der Hörspielreihe »Die drei Fragezeichen«. Da gibt's einen Bewohner der früheren Kronkolonie Nanda und da sage ich nur, der rettet sich darüber, dass er sich einen Doppelgänger sucht, um sich vor einem politischen Kidnapping zu schützen. Wir haben es hier mit einem sehr tragischen Fall zu tun, in dem eine vermeintliche Doppelgängerin sterben muss, um einer anderen Frau als Tarnung zu dienen. Und wenn ich den Fall richtig verstanden habe, hat die Frau, also das Opfer, bis zum Moment ihres Todes überhaupt gar keine Vorstellung gehabt, wofür sie herhalten muss. Vor die Klammer will ich eine grundkriminologische Frage über Leben und Tod packen, lieber Thomas Fischer. Trauen Sie sich eine Bewertung zu, wie realistisch ein wirklicher Erfolg dieser sehr zahlreichen, auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen, aber im Ziel eigentlich völlig identischen Fallkonstruktionen ist, wo jemand stirbt oder jedenfalls beerdigt wird, stellvertretend für eine andere Person, die weiterleben will? Sei es, um einer Beziehung zu entfliehen, eine Versicherung zu betrügen. Da sind ja Kriminalromane, Tatortfolgen, aber auch das reale Leben voll von. Klappt davon irgendwas oder ist das so eine leicht sinnlose Frage, weil wenn es klappt, kriegt man es gar nicht mit?
Das könnte man fast so formulieren, ja. Also wir wissen es nicht. Ja. In den Romanen klappt es ja in der Regel nicht, in den Filmen auch nicht. Also jedenfalls in den letzten 5 Minuten kommt es ja doch dann meistens raus. Aber wie das wirkliche Leben diese Fälle handhabt, das vermag uns nur das Dunkelfeld zu erklären und das schweigt.
Hatten Sie als Tat- oder Revisionsrichter mal so einen Fall, vom Versicherungsbetrug angefangen bis hin zum Beseitigen irgendwelcher Menschen, falsche Leichen?
Natürlich, Versicherungsbetrug kommt gar nicht mehr so selten vor, indem halt einfach tatsächliche Leichen verborgen werden. Ja. Also, dass man da halt irgendwie Verstorbenen jahrelang im Keller aufbehebt, damit die Rente weiterläuft. Aber das ist ja eine andere Konstellation. Aber Fälle wie den jetzt anstehenden kenne ich aus eigener Erfahrung nicht.
Ich will nicht vorgreifen, aber dann doch fragen, so eine Konstellation wie der Fall heute, hat es eine Chance, dass es klappen kann? Nochmal die gleiche Frage wie eben, ich sehe es ein, aber...
Natürlich, es hat eine Chance, dass es zunächst mal klappen kann. Wenn man jetzt mal von der wirklich vollkommen sinnlosen Planungslosigkeit der ganzen Sache absieht, auf die wir dann noch zu sprechen kommen werden. Aber im Grundsatz wäre doch schon die Chance da gewesen.
Mit den Doppelgängern, da hat es ja auch so etwas Mystisches auf sich. Es gibt immer wieder die Theorie, dass große Prominente oder verpönte Staatschefs oder so sich Doppelgänger bedienen. Es werden dann Bilder zum Beispiel von Wladimir Putin in früheren Zeiten, von dem irakischen Diktator Saddam Hussein, von anderen gezeigt. Dann wird dann irgendwie die Frage der Ohrmuschel diskutiert. Haben Sie den Eindruck, das ist ein reales Phänomen, dass Doppelgänger im politischen Raum unterwegs sind, um zum Beispiel das Attentat auf sich zu ziehen oder dem Diktator ein bequemes Leben zu ermöglichen?
Das ist schon möglich, ja. Heutzutage kann man es natürlich auch vielleicht elektronisch noch besser hindrehen. Oder wenn man die Leute nur auf der Tribüne auf dem Roten Platz stehen sieht, da weiß ja niemand so ganz genau, ob das der Herr Brezhnev ist oder der Herr Jelzin oder wer auch immer, der da oben mühsam die Hände noch zusammenbringt.
Für die jüngeren Hörer unter uns, frühere sowjetische oder ausgehend postsowjetische Staatspräsidenten.
So ist es. Die hießen aber noch nicht Staatspräsidenten.
Nein, die hießen Vorsitzende des Politbüros und
Generalsekretär des Zentralkomitees der KPDSU. Das erste Mal, dass ich mit Doppelgängern konfrontiert war, bei der Lektüre des kleinen Theaterstücks von Erich Kästner, Die Schule der Diktatoren. Sehr witziger und lesenswerter kleines Werk.
Ich dachte gerade an Emil und die zwei Zwillinge, aber das...
Ja, nein, die Schule der Diktatoren.
Ja.
Es handelt von einer Reihe von, die heißen auch nur der Erchte, der Zwölfte, der Vierte und die Ehefrauen sind auch alle dabei. Das sind alles Doppelgänger, die dann je nach Bedarf aus der Tüte gezogen werden und dann den jeweiligen Diktator ersetzen müssen.
Ich könnte mit einem fiesen Doppelgängerwitz noch kontern. Soll ich oder lasse ich das Karlauern heute sein?
Heute dürfen Sie mal.
In Bagdad werden die 8 Doppelgänger von Saddam Hussein in den Bunker zusammengerufen und der General sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute ist, Saddam lebt noch. Die schlechte, er hat bei einem Attentat einen Arm verloren. Gut, wir lassen das so verhallen, wenden uns dem Ernst des heutigen Falles zu und hören rein, worum es geht.
Zunächst war die Kriminalpolizei davon ausgegangen, dass es sich bei dem Opfer um eine 23-jährige Ingolstädterin handelt.
Doch die Tote war nicht die Person, für die sie gehalten wurde.
Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Angeklagte aus Ingolstadt untertauchen wollte. Daher soll sie in sozialen Netzwerken nach einer Person gesucht haben, die ihr ähnlich sah. Dabei kam sie auf die 23-Jährige aus Eppingen, die sie zusammen mit dem ebenfalls verurteilten Mittäter mit insgesamt 56 Stichen getötet hat.
Über die 56 Stiche wird noch zu reden sein und das beschauliche Eppingen spielt eine Rolle in diesem Fall. Aber erst kommt die Fallzusammenfassung von Isabel Demme.
Die Eltern sind geschockt, als sie in der Nacht des 16. August 2022 in Ingolstadt das Auto ihrer Tochter entdecken. Auf der Rückbank des schwarzen Mercedes liegt eine leblose junge Frau. Ihr Gesicht ist mit Handtüchern zugedeckt. Rettungskräfte können die Frau nicht retten. Für die Eltern bricht eine Welt zusammen. Sie glauben, ihre Tochter ist tot. So wird es auch eine Ärztin auf der Todesbescheinigung vermerken. Doch Sharaban K. ist nicht tot. Aus dem Fenster der Wohnung ihres Bekannten Shekir K. sieht sie das Blaulicht auf der Straße. Die 23-Jährige will aus ihrem Leben verschwinden. Sie hat keinen Job, kein Geld, keine eigene Wohnung. Seit sich ihr Verlobter von ihr getrennt hat, lebt Sharaban K. wieder bei ihren Eltern in München. Um ihren eigenen Tod zu inszenieren, hat sie eine Frau, die ihr ähnlich sieht, töten lassen. Auto und Leiche wollte sie eigentlich mit Benzin anzünden. Ihr Opfer fand sie auf Instagram. 24 junge Frauen hat Sharaban K. auf Instagram angeschrieben und zum Schein gefragt, ob sie Werbung machen wollten für ihren Kosmetiksalon. Dafür bekämen sie eine kostenlose Laserbehandlung. Khadija O., 23 Jahre alt, ist interessiert. Am Nachmittag des 16. August 2022 steigt Khadija O. vor ihrem Haus in Eppingen bei Heilbronn in den Mercedes von Sharaban K. Auf der Rückbank sitzt Shekir K. Er kennt Sharaban erst seit 2 Wochen. Sie fahren in ein Waldstück. Dort schlägt Shekir K. mit einem Schlagring auf Khadija O. ein. Später sticht er wieder und wieder mit einem Messer zu. Ein Rechtsmediziner wird später 56 Stich- und 9 Schnittverletzungen zählen. Mit der Leiche fahren sie zurück nach Ingolstadt. Als die Tote entdeckt ist, verlassen Shekir K. und Sharaban K. die Wohnung und gehen noch in der Nacht zu einem beliebten Treffpunkt in Ingolstadt. Unabhängig voneinander erzählen sie mehreren Bekannten von dem Mord. Einige Stunden später werden sie festgenommen. Im Januar 2024 beginnt vor dem Landgericht Ingolstadt der Prozess. Shekir K. schweigt. Sharaban K. bestreitet, mit dem Mord etwas zu tun zu haben. Sie sei von Shekir K. gezwungen worden, nach Eppingen zu fahren, behauptet sie. Sharaban K. gesteht jedoch, wenige Wochen vor dem Tod der jungen Frau, einen anderen Bekannten damit beauftragt zu haben, den Bruder ihres Verlobten zu töten. Ihn macht sie für das Scheitern ihrer Beziehung verantwortlich. Sie hat dem Mann 10.000 Euro dafür geboten. 5.000 Euro hat sie ihm bereits gezahlt. Vor Gericht beteuert der Zeuge, den Auftrag nur zum Schein angenommen zu haben. Die Richter glauben ihm. Dass Sharaban K. selbst von ihrem Tatvorhaben wieder abgerückt sein will, nehmen sie ihr allerdings nicht ab. Im Dezember 2024 wird Sharaban K. wegen Mordes und versuchter Anstiftung zum Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter stellen die besondere Schwere ihrer Schuld fest. Auch Shekir K. bekommt wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe. Warum er für eine Frau, die er kaum kennt, eine andere getötet hat, bleibt für das Gericht ein Rätsel.
Eine Menge Rätsel in diesem Fall, Thomas Fischer, oder? Also wir sind ja Profis im Besprechen von grauenhaften, grausamen, bedauerlichen Tötungsdelikten aller Art. Aber der Fall ist für mich so rätselhaft wie eigentlich lange, lange, lange Zeit keiner. Und zwar nicht, weil ich nicht mir vorstellen kann, dass da jemand sein Leben völlig verändern will und dabei im Wortsinne über Leichen geht. Aber wer hier im Kern eigentlich was will, das bleibt mir irgendwie bis zum Schluss nicht so richtig klar.
Ja, das wusste ja offenbar die Angeklagte auch nicht. Also das ist merkwürdig. Deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, extrem planloses Vorgehen. Zunächst mal muss man vielleicht nochmal darauf hinweisen, den Sachverhalt betreffend, da ist ja was Entscheidendes schiefgegangen in dem Fall für die Angeklagten. Die haben diese Frau getötet, haben die dann in das Auto der Angeklagten gelegt, ein Mercedes, haben die zugedeckt mit ihrer Jacke, glaube ich, und hatten ebenfalls im Auto schon gelagert einen Kanister mit 12 Litern Benzin. Und die sind nach der Tat in die Wohnung des Mitangeklagten K. gefahren, haben sich dort aufgehalten, haben dort geduscht.
Spuren verwischen.
Messerstiche, 50 Stück.
Ja.
Und hatten unten vor dem Haus das Auto geparkt. Und die wollten wieder wegfahren und wollten das Auto und die Leiche verbrennen. Sodass es natürlich wesentlich schwieriger geworden wäre, jetzt festzustellen, dass das gar nicht die Angeklagte war, sondern eine Fremde. Die Eltern haben die ja nicht gesehen, die haben das Auto gesehen und die tote Frau drin und haben dann gedacht, das kann ja nur unsere Tochter sein. Das war alles noch nicht festgestellt. Und das ist natürlich entscheidend schiefgegangen, ne? Deshalb klappte das nicht mehr. Insoweit war der Plan relativ schlau, ja? So den Tod vorzutäuschen. Nur warum sie den Tod vortäuschen wollte. Ja?
Wie das hätte weitergehen sollen.
Sie hatte vor, dann zu verschwinden, hat auch irgendwen gefragt, ob man einen falschen Pass besorgen könnte, wollte aber zunächst mal einfach in eine Wohnung irgendwo einziehen, also sich untertauchen und da dann vermutlich ihr Leben mittels Drogenhandel finanzieren. Ich meine, das ist auch kein Lebensplan, wo man dann sagt, also um das zu erreichen.
Fern jeder Realität.
Um das zu erreichen, bringe ich jetzt mal irgendeinen fremden Menschen um. Ja, das ist ja irgendwie, das war natürlich oder ist sowieso eine, sagen wir mal, sehr auffällige junge Frau. In mancherlei Hinsicht, das sieht man ja auch schon in der ersten versuchten Anstiftung.
Ja. Aber wenn wir der Reihe nach nochmal durchgehen, schon dieser Moment, wo ihre eigenen Eltern die andere Leiche, die sie sein soll, vor ihrer Wohnung in dem Auto finden, ist ja etwas, von dem die Kammer gesagt hat, das kann man eigentlich nicht glauben. Ein recht unwahrscheinlicher Zufall ist, glaube ich, die Formulierung gewesen, dass es ausgerechnet die Eltern sind, die die Leiche da finden, noch dazu zu einem Zeitpunkt, der gar nicht vorgesehen ist. Also kann man nur spekulieren, aber möglicherweise schwante den Eltern da irgendwas. Schon das ist merkwürdig. Ich habe mich gefragt, die Frau ist mit sehr vielen Messerstichen wirklich außerordentlich brutal ermordet worden. Ob in der Situation, wenn man sich auf so ein Gedankenspiel einlassen will, ob in der Situation den Eltern wird eine sehr geschundene Leiche präsentiert, die Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern vielleicht wirklich sagen, ja, das ist unsere Tochter, fast höher ist, als wenn wir da eine Brandleiche haben, wo dann letztlich DNA-Untersuchung zum Zuge kommt, die ganz deutlich sagen wird, keinesfalls die Tochter. Also eigentlich ist mir das Verbrennen überhaupt nicht logisch im weiteren Ablauf, sondern eher so eine hypothetische Spekulation, das wird schon gut gehen, wenn niemand die Leiche zu genau anguckt, weil sie schlimm genug aussieht.
Ich verstehe Ihre kriminalistische Energie oder kriminelle Energie, die Sie da
in Ihrer, nicht besser.
Die Sie in Ihrer Fantasie da ausleben. Also ich verstehe Sie, sie hat auch eine gewisse Plausibilität für sich. Ich würde aber trotzdem sagen, dass die Sache mit dem Verbrennen lebensnäher ist, selbst wenn man...
Es wäre aber nicht gut gegangen.
Jetzt aber kriminalistisch, muss ich Ihnen auch wieder recht geben, vermutlich hätte man sowieso irgendwann die Leiche DNA-mäßig untersucht.
Oder Zahnstatus, ganz sicher hätte man es getan. Es wäre nie im Leben gut gegangen. Und die Chance, dass bei einer dramatischen Identifizierung in der Pathologie, die niemand jetzt ausgedehnt machen möchte, weil es für alle sehr belastend ist, dass das gut geht, ist ehrlicherweise naheliegender. Aber ich gebe zu, das sind
zwei Möglichkeiten,
schlimme Gedanken.
Ja, zwei Möglichkeiten. Dass der Plan insgesamt als gut bezeichnet werden könnte, das muss man nicht feststellen.
Nein, der Plan ist völlig irre. Der Plan hat nicht wirklich ein Ziel und der Plan scheitert ja eigentlich allerspätestens an der Situation, wo die beiden ja nicht damit fertig werden, was passiert ist, auf diese Veranstaltung gehen und es aller Welt erzählen.
Das ist natürlich auch wieder völlig crazy. Wobei der Herr K. war ja nicht der Erste, den sie da gefragt hat. Wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen nach vorne gehen. Wir fangen mal beim Lebensgefährten an. Der hatte sie nämlich verlassen. Wegen permanenter Streitlust der jungen Dame oder vielleicht auch von ihm, aber doch überwiegend von ihr. Der hat kurz zuvor die Beziehung beendet. Und das fand sie, sagen wir mal, jetzt uncool. Ich glaube nicht, dass da viel Liebe noch im Spiel war. Das Landgericht hat jedenfalls festgestellt, sie wollte dann irgendwann die Beziehung wieder aufnehmen. Und zwar, weil sie die finanzielle Absicherung wollte und die Freiheiten, die sie in der Beziehung genossen hatte. Dann hat sie permanent irgendwelche jungen Männer angesprochen und mit denen dann auf die eine oder andere Weise verkehrt und hat die dann alle gefragt, ob sie sowas machen wollten, gegebenenfalls, ob sie einen kennen. Denn sie war der Ansicht, der Bruder ihres Verflossenen, der sei schuld daran, dass der nicht mehr zu ihr zurückkehren wolle. Und das war das präsumtive Opfer des ersten Anstiftungsversuchs. Dann hat sie aber erstmal, hat sie gesagt, ja, der Bruder, das ist der Teufel. Und dann hat sie in der Szene nach einer Person gesucht, die der Zauberei fähig ist. Weil sie den dann irgendwie tothexen lassen wollte. Deshalb sah ich schon eine auffällige junge Frau. Und da kannte aber jetzt keiner einen passenden Zauberer. Und dann hat sie sich den Herrn A. ausgesucht, glaube ich, hieß der. Und den hat sie dann gebeten, ihn umzubringen. Hat ihm 5.000 Euro geboten, hat gesagt, nö, mache ich nur für 10. Dann hat sie gesagt, okay, machen wir 10. Und der hat es dann aber nicht gemacht, sondern hat nur die 5.000 Euro Anzahlung genommen und hat sich abgesetzt. Könnte man am Schluss darüber reden, ob das jetzt ein Betrug war von ihm? Streitig, würde ich mal sagen, aber interessante Frage.
Alles, was so rund um per se schon nicht zulässige Geschäfte angeht, ganz ist, glaube ich, beim Versuch des Widerrufs ein bisschen problematisch.
Da habe ich eine andere Meinung dazu als die Herrschende, aber deshalb fallen mir solche Probleme dann ja auch auf. Also jedenfalls so war es. Und dann hat sie jetzt aber nicht wieder einen gesucht, der dann doch den zukünftigen Schwager umbringt, sondern jetzt wollte sie plötzlich untertauchen. Ja, also auch unerklärliche Schwankungen in der Lebensplanung. Und dann hat sie halt diesen Herrn K. gefunden. Der hat dann gesagt, okay, das mache ich. Aus Gründen, die das Landgericht nicht feststellen konnte.
Was das Landgericht aber festgestellt hat, ist, dass man sich kaum kannte.
Nein, nein, der hat ihn gerade frisch kennengelernt und er hat sich dann alsbald entschieden. Als er dann darüber geplaudert hat, dass er das gemacht hat, hat er gesagt, er habe es aus Liebe getan. Aber das ist auch völlig offen geblieben. Ob da irgendwas beziehungsmäßig, völlig unklar, warum er das gemacht hat.
Wenn wir das so von außen betrachten, die Art und Weise, wie wir drüber reden, natürlich haben wir vor Augen, da ist eine völlig unbeteiligte, unter wirklich absurden Bedingungen getötet worden und man mag es sich für deren Angehörigen gar nicht vorstellen. Aus der Perspektive der Täterin muss man doch eigentlich sagen, Vollmeise. Alles vollkommen irre, aber in einem pathologischen Sinne hat das Landgericht dazu nichts festgestellt.
Nein, das ist sie alles war kein bisschen schuldunfähig. Die hat das, wenn man das Wort mal benutzen darf, relativ kalt geplant. Ja, also sinnlos, aber folgerichtig, logisch und auch nicht in einem Zustand der Geisteskrankheit. Vollmeise ist ein schönes Wort dafür. Also die Frau ist extrem auffällig, wahrscheinlich ziemlich persönlichkeitsgestört. Aber die ist weder blöd noch geisteskrank im engeren Sinne. Und es gibt viele Menschen, die völlig sinnlose Dinge tun, die sie selbst oder andere entweder in Gefahr bringen oder großen Schaden zufügen, wo man dann hinterher sagen kann, das ist mir unerklärlich, wie man aus so einem Motiv sowas machen kann. Man muss halt schon die Vorstellung haben, das klappt, ja, sonst wird man es ja nicht tun. Es sind natürlich nicht alles Morde, ja, sondern es gibt zahllose andere sinnlose und schädigende Handlungen und auch selbstschädigende und fremdschädigende. Aber man muss ja irgendwie dann denken, das wird schon klappen. Und die haben sich ja auch bemüht, dass es klappen könnte. Die Bemühungen waren ja relativ aufwendig. Zunächst hat sie ja über Instagram, glaube ich, irgendwelche
Lookalikes gesucht.
Die ihr so ungefähr ähnlich sahen und hat die dann angeschrieben und hat gesagt, ob die an einer Musikvideoproduktion teilnehmen wollten. Und zwar Dutzende hat sie da angeschrieben. Ein paar sind halbwegs darauf eingegangen, das ist dann aber nichts geworden. Nachdem sie dann ein bisschen komische Fragen gestellt hat, wie alt bist du und so weiter, und dann haben die nicht mehr geantwortet. Die haben irgendwie auch den Braten schon gerochen, möglicherweise, dass es mit dem Musikvideo-Starsein da möglicherweise nicht so ernst gemeint ist, weil, ja. Gottlob ist es ja so, dass nicht alle auf alles reinfallen. Ne? Und dann hat sie gesagt, also mit dem Musikvideo, das wird nichts mehr und jetzt denke ich mir was anderes aus. Also da hat sie dann einen neuen Plan gefasst und hat dann eine Testlaserbehandlung von Haarwuchs, also Dauerentfernung von Haaren.
Haar durch oder eher nicht Haarwuchs, genau.
Durch eine ganz neu entwickelte Laserkanone hat sie dann angeboten und da bräuchte sie jetzt Freiwillige, die das kostenlos testen. Und daraufhin hat sich die dann gemeldet.
Ja, trotzdem bleibt für mich der Widerspruch, alles richtig, was Sie gesagt haben über nicht geisteskrank, durchaus Planung, schon bei den intelligenten Ideen weiß ich schon gar nicht mehr so ganz genau. Sie kann doch nicht ernsthaft geglaubt haben, dass diese ganzen Geschichten, zum Beispiel auch dieses Lookalike-Suchen über Instagram, dass das unbemerkt bleibt und dass das irgendwie auch auffallen könnte, wenn man nach ihrem Tod versucht, ihren Tod aufzuklären. Denn sie ist ja nicht irgendwie rätselhaft rausgeschwommen auf den weiten See und nicht zurückgekommen, sondern es hätte ja ein spektakuläres Ende sein sollen, bei dem die Kriminalpolizei doch so oder so ermittelt hätte.
Manche Menschen sind halt einfach dumm wie Brot. Kann man nicht anders sagen. Also, es ist schon okay, jetzt aus Verbrechersicht okay, dass ich mir eine völlig unbekannte Person, die in überhaupt kein Verhältnis zu mir steht, suche. Aber natürlich müsste man schon überlegen, dieses Opfer ist ja dann verschwunden. Das hat ja auch Angehörige, Freunde, die es vermissen werden. Und dann wird man danach suchen und dann wird man halt versuchen, ihr Leben zu rekonstruieren, wohin sie verschwunden sein könnte. Ja, und dann kommt man natürlich darauf, dass man sich dann mal halt die WhatsApp-Nachrichten und die Instagram- und sonstigen Accounts anschaut und das dann dort findet. Also insoweit muss man einfach sagen, ja, dümmer geht's eigentlich nicht mehr.
Die Tat an sich unglaublich gewaltsam. Weit mehr als 50 Stiche, weitere Verletzungen obendrauf. Ist das ein Fall von Übertötung? Ist das schon an sich ein Zeichen dafür, dass das, was da passiert ist, völlig aus dem Ruder gelaufen ist?
Na, aus dem Ruder gelaufen würde ich jetzt so nicht sagen.
Also, das war der Plan zu töten.
Das war der Plan. Die haben die abgeholt. Das Opfer saß vorne rechts, der Angeklagte, glaube ich, hinten. Und die Angeklagte ist gefahren. Und dann sind die halt gefahren, angeblich jetzt, um zur Laserbehandlung zu fahren. Und dann hat er gesagt, ja, er muss mal dringend pinkeln und muss mal raus. Dann ist sie in einen Waldweg reingefahren. Da hat das Opfer keinerlei Verdacht geschöpft. Ne? Er ist dann in den Wald noch ein Stück weiter reingegangen, angeblich, um dort auszutreten. Und die beiden Frauen sind ausgestiegen und haben geraucht. Dann ist er zurückgekommen und hat dann mit einem Schlagring, den er dabei hatte, das Opfer zunächst mal auf den Kopf geschlagen. Genau mit was für einem Erfolg, weiß ich jetzt nicht, ob die da schon sofort bewusstlos geworden ist, ich glaube nicht. Und dann hat er halt sehr häufig auf sie eingestochen, über 40 Mal. Wobei natürlich nicht alle Stiche tödlich waren. Ja, der hat die halt überall hingestochen, wo er rangekommen ist. Und dann ins Auto verfrachtet, auf den Rücksitz. Und da lag sie dann hinten und dann sind sie weitergefahren. Und dann haben sie gemerkt, dass sie noch gar nicht tot ist, sondern es kamen von der Rücksitzbank immer wieder Geräusche. Dann sind sie nochmal rausgefahren, hat er das Messer wiedergeholt und hat ja nochmal 8 oder 9 Stiche versetzt und dann war sie endlich tot. So ist das in concreto abgelaufen.
Jetzt muss ich doch aber bei jedem Stich mir vor Augen halten, gerade auch für ihn als derjenige, der ja gar nicht der Motor dieser Überlegung war, der sich darauf irgendwie eingelassen hat. Es ist doch jedes Mal wieder eine Überwindung. Es ist jedes Mal wieder eine Entscheidung, es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal zu machen.
Das war ja jetzt nicht so der uns aus Funk, Film und Fernsehen wohlbekannte Profikiller, sondern das war irgendwie so ein arbeitsloser Heini da, ja, den sie irgendwo aufgerissen hatte, der halt, sagen wir mal, relativ gewissenlos sich darauf eingelassen hat. Wenn man da mal angefangen hat, kann man ja auch schlecht wieder aufhören. Das muss man auch mal so sehen. Ja? Ein eiskalter Mörder hätte das wahrscheinlich anders gemacht. Ja? Sagen wir mal, handwerklich tödlicher. Ja, und der steigert sich dann natürlich da irgendwie rein. Dann sticht er sie mal in den Hals oder in die Brust und dann lebt sie noch und wehrt sich. Und dann sticht er halt dahin und dort und trifft sie in den Arm, Bein, Bauch. Überall hin hat er sie gestochen. Und dann muss er es halt durchziehen. Ja, also ich glaube nicht, dass er dann jedes Mal denkt, so, soll ich jetzt wirklich noch zum 37. Mal stechen? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand so denkt, ja, in so einer Situation. Das ist ja doch eine hochgradig emotionalisierte und angespannte und ja, psychische Extremsituation, ja, wenn man dabei ist, einen Menschen zu töten. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das nicht mit einem anderen Fall verwechsle, aber ich glaube, er hat dann später auch erzählt, einen Menschen zu stechen, das sei wie in einen Boxsack reinzustechen. Ich glaube, das war dieser Angeklagte, der das nicht vor Gericht gesagt hat, aber doch einem Zeugen gesagt hat. Also ich glaube, das sind nicht einzelne Taten und mit jeweils einer dazwischenliegenden Überlegung, sondern das ist das Umsetzen einer einmal begonnenen Handlung, die dann jedenfalls in der Logik des Täters einfach durchgezogen werden muss, egal was es jetzt kostet. Auch wie viel Überwindung es kostet oder so. Ja. Auch nach dem ersten Mal, jetzt haben die da diese schwerst verletzte, vielleicht auch schon tödlich verletzte Frau und die lebt aber noch und stöhnt oder die war natürlich bewusstlos, aber gibt halt irgendwelche Geräusche noch von sich, atmet noch zum Beispiel. Ja. Und da steht man unter dem extremen Stress, was machen wir jetzt?
Ja, aus der Perspektive der Täter ist offensichtlich naheliegend, dann einfach weiterzumachen und es zu beenden. Klar, Hilfe holen zu dem Zeitpunkt. Wer weiß, wie es ausgeht?
Könnte man machen. Es bringt auf jeden Fall mal 15 Jahre. Ne?
Ja. Und dann das, was danach passiert, es aller Welt quasi ungefiltert zu erzählen, ist das dann quasi die Gegenreaktion? Ist das dann das Welt ist spekulativ?
Das ist spekulativ. Das kann man sich nur vorstellen, wenn man die Szene kennt, wenn man weiß, mit wem die da geredet haben. Das waren ja alles irgendwie so Kumpels. Und da hat sie auch vorher schon fleißig immer rumerzählt, was sie jetzt alles machen will mit dem Bruder ihres sie verlassen habenden Lebensgefährten. Und ich glaube schon, dass da relativ hohes Vertrauen war zwischen denen. Sonst, wenn man denkt, wenn ich dem das jetzt erzähle, dann ist das Erste, was er macht, dass er die Polizei anruft.
Genau.
Ja, dann erzählt man es ja nicht.
Na, oder ich bin so überwältigt von dem, was ich erlebt habe, was ich angerichtet habe, dass ich noch so sehr außer Kontrolle, aber ich habe keinen Beleg dafür, es ist Spekulation, das bringt uns eigentlich überhaupt nicht weiter, dass es dann einfach aus den Menschen herausbricht. Was ja, mir noch aufgefallen...
Wir kommen damit zurück zu dem, was wir schon besprochen haben, eine planlose, motivatorisch wirklich schwer nachvollziehbare und auch in den Einzelheiten dann, sagen wir mal, erstaunlich dumm durchgeführte Tat.
Im Zustand der Vollmeise. Aus dem Urteil habe ich noch entnommen, fand ich aufschlussreich. Sie hatten schon erwähnt, ihr Partner hatte sie verlassen. Das muss aber ein bisschen heftiger noch zugegangen sein. Es ist wohl der wirklich seltene Fall gewesen, dass ein männlicher Beziehungspartner gegenüber der weiblichen Beziehungspartnerin ein Kontakt- und Annäherungsverbot genau. wegen Gewalttätigkeit erwirkt hat. Das, was wir eigentlich immer nur vom anderen Seite kennen, dass Männer Frauen schlagen und es dann entsprechende Sanktionen gibt. Er muss sich hier gewehrt haben und gesagt haben, sie ist gewalttätig mir gegenüber gewesen und es hat diesen Beschluss gegeben.
Ja, der wollte mit ihr nichts mehr zu tun haben. Ja. Hat sie deshalb verlassen, weil sie permanent im Streit mit ihm lag. Also von großer Liebe konnte da, glaube ich, wirklich nicht die Rede sein. Und sie hat ja auch aus relativ, sagen wir mal, kühlen Berechnungsgründen dann die Wiederaufnahme der Beziehung gewünscht und hat ihn da massiv gestalkt und so weiter. Und da hat er halt amtsgerichtliches Näherungsverbot gegen sie verhängt. Und dann fiel ihr das dann ein, jetzt muss sie den Bruder da aus dem Weg räumen.
Genau. Und zwar, wie sehr hat sie das erstaunt? Mit Hilfe des Starnberger Sees.
Ja, das ist mir aufgefallen. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt vergessen. Es sollte ein Badeunfall am Starnberger See vorgetäuscht werden.
Mit Drogen irgendwie betäubt, dann eine Badehose ihm angezogen, ihn dann in den See versenkt. Möglicherweise ohne eine konkrete Vorstellung davon zu haben, was die Rechtsmedizin hinterher über Todeseintritt und Ursachen so rauskriegen kann.
Ja, aber wenn man kann natürlich rauskriegen, ob einer durch Gift getötet worden ist oder ob einer ertrunken ist. Aber wenn man den nur so betäubt, sodass er noch atmet und dann also Wasser einatmet in die Lunge, dann könnte man da schon Glück mit haben. Ja, wenn man im Starnberger See einen Ertrunkenen findet, muss man nicht unbedingt jetzt da das Speziallabor in Gang setzen, die dann schauen, ob der vergiftet worden ist. Und dass ein unter Drogeneinfluss stehender nachts im Starnberger See schwimmen geht, ist auch nicht.
Ich würde sagen, aus einer Reihe von Gründen, die mit Anleitung für Straftaten, den ortstypischen Gepflogenheiten am Starnberger See.
Na, im Starnberger See ist schon mancher ertrunken, wie wir wissen, oder ertrunken worden. Sogar bayerische Könige.
Den Fall wollte ich auch noch mal mit Ihnen besprechen. Ich habe da zu Hause noch so ein Buch rumliegen.
Das ist
ein früheren leitenden Polizeibeamten, der diesen ganzen Fall das Kini nochmal.
Das ist ein extrem interessanter Fall, über den es ja sehr viel, also sagen wir mal extrem viel zu berichten und zu schreiben und diskutieren gibt. Ich kenne jemanden gut, der den Fall extrem gut beherrscht. Da müsste ich mich dann nochmal kundig machen, bevor wir darüber sprechen.
Wir sprechen von König Ludwig II. Von Bayern.
Wir sprechen vom Hausherr des Schloss Neuschwansteins und sind völlig abgedriftet und darüber aber auch von der Problematik weggekommen, wie viele Badende im Starnberger See Drogenintoxikation intus haben, wollen wir auch nicht vertiefen.
Das war jedenfalls der erste Plan dieser beiden Angeklagten, Badeunfallvortäuschung am Starnberger See.
So ist es. Jetzt haben wir einen Punkt noch offen, nämlich die Frage dieses angeworbenen Killers, der es dann nicht gemacht hat. Da wollten wir ja die Betrugsdiskussion noch führen. Ich gucke mal gerade so auf Aufzeichnung. Haben wir noch was anderes offen?
Wir könnten noch mal sagen, dass die Frau wegen Heimtücke und niedriger Beweggründe wegen Mordes verurteilt worden ist. Also zwei Mordmerkmale. Heimtücke ist klar. Die Frau war völlig arglos und niedrige Beweggründe liegt auch auf der Hand.
Also töten, damit ich was anderes machen kann.
Das ist ja offensichtlich von höchst verachtungsvoller Qualität.
Und durch die zwei Mordmerkmale hat sie sich das Prädikat verdient?
Hat sie sich das Prädikat besonders schwere Schuld verdient. 57a StGB, während der Mitangeklagte keine niedrigen Beweggründe hatte, sondern nur Heimtücke. Also nur in Anführungszeichen. Wobei auch da kann man immer wieder fragen, bei diesem schillernden Mordmerkmal niedrige Beweggründe, kann man sagen, ist es nicht ein niedriger Beweggrund ohne erkennbaren Anlass? Also irgendwie nur, weil eine junge Frau angequatscht hat, dann zu sagen, ja klar, mache ich für dich. Aber das wäre überzogen. Aus seiner Sicht handelt es sich um einen, in Anführungszeichen, ganz normalen Heimtückemord.
Hm. Noch vor dem Urteil gab es die Ankündigung, die Tat wird verfilmt. Abgesehen davon, dass wir uns auf das Prädikat Vollmeise geeinigt haben und deswegen dem Film, glaube ich, beide keine großen Chancen einräumen. Obwohl, wer weiß, so absurd wie das Ganze ist. Aber haben Sie den Eindruck, dass so eine Ankündigung, wenn sowas in so eine Sphäre läuft, ist das für das Gericht ein Thema, ein Problem, eine Herausforderung?
Nein.
Wenn man schon weiß, das wird mal auf der Leinwand enden?
Auf keinen Fall. Also könnte ich mir nicht vorstellen. Der Film wäre ja sowieso, ich wage mir jetzt gar nicht vorzustellen, von welcher inszenatorischen und Regiequalität und Plotqualität der Film wäre. Irgendwas muss man sich ja da noch ausdenken, damit es dann 1,5 Stunden trägt oder halbwegs trägt. Ja. Es reicht ja jetzt nicht, dann irgendwie nur Autos abzufilmen.
Sie denken noch in der guten alten 90-Minuten-Kategorie. Vermutlich sind die Produzenten längst bei 3 Staffeln, 8 Folgen.
Na, das kann natürlich schon sein.
35 Minuten.
Jetzt aber nochmal kurz zurück zu unserem möglichen Betrüger. Der hat das natürlich nicht zugegeben, dass er die betrügen wollte. Es ist auch nur von mir eingebracht worden, weil mir das Problem so schön gefällt. Der hat ja gesagt, ich habe die 5.000 genommen, wollte das aber nicht, aber wollte die dann irgendwie auch zurückgeben oder irgend so ein Zeug. Ja. Also möglicherweise ein Darlehen. Also
hinter die Heizung gefallen.
So, glaube ich, hat er das versucht darzustellen. Aber natürlich muss man sagen, wenn ich gar nicht vorhabe, die Leistung zu erbringen, für die ich 5.000 Euro Anzahlung fordere und mir die 5.000 dann einstecke, dann ist das natürlich schon eine Täuschung, ist ja klar, Täuschungshandlung, die führt zu einem Irrtum bei dem Getäuschten, bei der Frau her. Dieser auf der Täuschungshandlung beruhende Irrtum führt zu einer sogenannten Vermögensverfügung, Aushändigung von 5.000 Euro und diese Vermögensverfügung führt zu einem Schaden im geschützten Vermögen der versuchten Anstifterin. Und da könnte man jetzt sagen, das ist ja ein klarer Fall von § 263 Absatz 1 Strafgesetzbuch Betrug. Ich glaube, die höchstrichterliche Rechtsprechung würde das auch so sehen.
Wenn es dann nicht noch das Argument gäbe, dass das ja hier alles verboten, sittenwidrig und auf niederster Stufe stehen würde.
Das ist die Frage eines normativen Schadensbegriffs. Der wird stark diskutiert. Ich habe den immer vertreten, neige ihm auch jetzt noch irgendwie zu. Verbrecher muss man nicht vor anderen Verbrechern schützen. Ja, also wer selbst das Vermögen, das ihm da reduziert wird, nur durch eine Straftat erlangt hat, hat nach meiner Ansicht keinen Anspruch darauf, dass er jetzt gegen Diebstahl oder Betrug oder Untreue durch seine Kumpane oder durch Dritte geschützt ist. Das sieht der Bundesgerichtshof aber anders und sagt, es wird ein rein, die sagen zwar nicht rein, aber sie sagen im Prinzip, es ist ein rein wirtschaftlicher Schadensbegriff. Alles, was irgendeinen Wert, irgendeinen Marktwert hat, ist vermögenstauglich. Das gehört zum Vermögen. Und ob dieser Marktwert jetzt ein legaler Marktwert ist oder ein sozusagen ein krimineller Marktwert, Drogen beispielsweise, Besitz an Drogen oder anderes, alles das ist auch geschützt durch Vermögen und Eigentumsschutzdelikte. Früher hat man das vielfach diskutiert im Zusammenhang mit der Frage, was ist, wenn der Freier eine Prostituierte betrügt und wenn die Prostituierte den Freier betrügt. Sind die dann gegeneinander sozusagen geschützt, Das wurde gewöhnlich geschlechtsspezifisch etwas fragwürdiger Art wurde das gelöst, weil gesagt wurde, ja, sie bringt ja eine sittenwidrige Leistung, die ist nichts wert, während er sein gutes Geld verliert. Das ist ja was wert.
Ist aber, glaube ich, schon eine Weile ja auch völlig klargestellt, dass es eben nicht zulässig ist.
Spätestens seit dem Prostitutionsgesetz, nachdem das ja eine Leistung ist, die sie sogar einklagen kann, sagt zwar der BGH immer noch, die ist zwar sittenwidrig, aber sie ist nicht mehr vermögensunwirksam, sie stellt Vermögen dar. Ja, also
hätte der gedungene Killer anzeigen müssen, Hilfe holen müssen, aufklären müssen?
Nein.
Die will hier einen Mord.
Ja, da kann man natürlich drüber nachdenken, ob das ein Paragraph 138 wäre. Das ist aber nur dann der Fall. Er hat ja keine Garantenstellung gegenüber dem Recht.
138, Nichtanzeige geplanter Straftaten.
Ganz genau. Also das ist also nicht etwa die Nichtverfolgung von Straftaten. Er ist nicht verpflichtet, der Polizei bei der Aufklärung einer versuchten Anstiftung zum Mord zu helfen. Sondern er kann schweigend seiner Wege gehen. Hat ja keine Garantenstellung, er ist kein Amtsträger, Menschen sind nicht normalerweise dazu verpflichtet, die Aufdeckung von Straftaten zu unterstützen. Solange sie nicht sich in einer Position befinden, in der sie Strafvereitelung begehen können oder dann aktiv daran teilnehmen. Aber wer einfach nur weiß, mein Nachbar hat letzte Woche die Bank überfallen, der kann sagen, hat er Glück gehabt und vielleicht lädt er mich mal ein. So ist der Grundsatz, aber 138 macht davon natürlich dann eine Ausnahme, sozusagen, wenn sich die Sache rumdreht, wenn jemand von der bevorstehenden Begehung einer konkreten Tat weiß, dann ist er verpflichtet zur Anzeige. Das ist ein echtes Unterlassungsdelikt. Und
wird man hier aber wahrscheinlich sagen können, der konkrete Plan, den hat er ja nicht umgesetzt und alles andere ist hier in den Sternen, was sie sich als nächstes überlegt.
Die hat ja nicht gesagt, gut, ich suche mir einen anderen und der macht das dann nächste Woche. Das wäre ein solcher Fall gewesen. Ne? Da stellen sich andere schöne Fragen, was ist, wenn derjenige, der das erfährt, gerade dabei ist, die Beichte abzunehmen und dem das da jemand erzählt oder eine Schweigepflicht hat, Psychiater, Arzt und so weiter. So war es ja aber nicht. Er hatte keine konkrete Vorstellung von der Tat und deshalb auch keine Anzeigepflicht.
Nochmal unter Betonung der Rubrik Vollmeise legen wir diesen Fall beiseite.
Ein wirklich tragisches, auch wieder so ein Schlagwort, ein wirklich trauriger Fall für das arme Opfer.
Und dessen Familie.
Und natürlich für die Hinterbliebenen. Und man kann nur sagen, passt auf irgendwelche Angebote zu seltsamen, lukrativen Vorteilen durch wildfremde Menschen.
Ja, das war unser Fall der Doppelgängerin. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Alex Kota an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Sonja Hase, Sophia Hoog und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@srkultur.de. Unser Anrufbeantworter hat eine Nachricht.
Hallo Holger, hallo Herr Fischer, Frank Bräutigam hier aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Ich wollte euch nur kurz zurufen, dass eine neue Podcast-Reihe von uns online ist, und zwar übers Bundesverfassungsgericht. Die heißt Rote Ruben, Fälle, die Deutschland bewegen. Darin sprechen wir zwar nicht über Mord, aber wir erzählen sehr spannende und emotionale Geschichten, bei denen es auch um Leben und Tod geht. Zum Beispiel in der ersten Folge Darf Helmut Feldmann sterben? Helmut Feldmann, das ist der Kläger, der in Karlsruhe für sein Recht auf selbstbestimmtes Sterben gekämpft hat und am Ende gewonnen hat. Wir haben aber auch bunte Themen im Gepäck, zum Beispiel, warum sind die Roben eigentlich rot und wer schneidet die überhaupt? Hört gerne mal rein in Rote Roben, Fälle, die Deutschland bewegen, in ARD Sounds. Würde mich sehr freuen. Schöne Grüße vom Frank.
Ich sage herzlichen Dank und auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um Erich Mielke und einen Doppelmord aus dem Jahr 1931. Alle Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und in ARD Sounds sogar immer eine Woche früher.
SWR Kultur. Neu entdecken.